Ja, wir haben jetzt schon 12 Stunden über das Thema gesprochen, die Wirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und wir haben gesagt, es gibt drei ganz besondere Wunderwirkungen des Heiligen Geistes. Wir können natürlich noch mehr aufzählen, aber diese drei sind ganz wichtig. Zuerst der Empfang des Heiligen Geistes. Dann haben wir uns intensiv damit beschäftigt, mit dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geiste. Und da wollen wir noch einmal als Merksatz mitgeben, wenn wir aufrichtig Buße tun, uns bekehren, zum Herrn hinwenden und glauben, dass er für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dann erleben wir das Wunder der Ausgießung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Empfang des Heiligen Geistes. Wenn wir jetzt aber bereit sind, uns ihm ganz hinzugeben und glauben, dass er dieses Opfer annimmt und uns umgestaltet in sein Bild, dann werden wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und da könnte der eine und der andere ja sagen, also mehr als die Fülle gibt es normalerweise nicht. Aber ich sagte schon in der Einleitung, es kommt noch ein dritter Punkt hinzu, den wir als Kinder Gottes sehr genau kennenlernen müssen und beachten müssen. Und das ist nun das Allerhöchste im Grunde genommen. Das ist nämlich das Bleiben in ihm. Und nun merken Sie sich diesen einen Satz bitte auch noch gut. Die Hingabe unseres Lebens, und das war ja nun die Voraussetzung für die Fülle mit dem Geiste. Die Hingabe unseres Lebens ist eben erst der Anfang eines Lebens der Hingabe. Und wir meinen, mit der Hingabe sei nun das Ende angekommen. Nein, sagt das Wort, das ist eigentlich erst der Anfang eines echten Lebens der Hingabe. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das dritte Wunder des Heiligen Geistes auch verstehen und uns sagen lassen, dass wir in ihm bleiben sollen. Und zu diesem Thema bleiben wollen wir einmal das bekannte Gleichnis aufschlagen in Johannes 15. Es ist das schöne Gleichnis vom Weinstock und von den Reben. Und ich lese aus Johannes 15, dort sagt der Herr Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, auf dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Denn außer mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringet, und ihr werdet meine Jünger werden. Gleich wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebet, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was irgend ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Aber ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch gesetzt, auf dass ihr hingehet und Frucht bringet und eure Frucht bleibe, auf das, was irgend ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebet. Wir lieben zu diesem Text einige Vorbemerkungen. Ich kann nun nicht das ganze Gleichnis auslegen. Es geht mir in Bezug auf das Bleiben. Wer aufmerksam zugehört hat, der wird feststellen, dass zwei Worte in diesem Text in besonderer Weise hervorgehoben werden. Das ist zuerst einmal das Wort Frucht und das Wort Bleiben. Und so wie bei dem Apostel Paulus zum Beispiel das Wort Fülle, was wir heute Morgen gehört haben, gewissermaßen ein Schlüsselwort ist, so ist bei Johannes das Wort Bleiben ein Schlüsselwort. Es kommt im Neuen Testament 112 Mal vor, alleine bei Johannes 66 Mal, hier in diesem Text 11 Mal. Bleibet. Nun, deshalb müssen wir uns nachher genau unterhalten darüber, was das bedeutet, dieses Bleiben. Das zweite, das ist das Wort Frucht. Wir sollen Frucht bringen. Wir sollen mehr Frucht bringen. Wir sollen viel Frucht bringen und wir sollen bleibende Frucht bringen. Das ist die erste Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung ist, dass wir die Situation kennen müssen, in der der Herr Jesus diesen Text seinen Jüngern gegeben hat. Er ist nämlich gewissermaßen eingerahmt von diesen wichtigen Kapiteln 14, wo wir immer wieder vom Heiligen Geist gelesen haben: Der Vater wird euch einen Tröster senden, den Heiligen Geist, der zu euch kommt und bleiben wird in Ewigkeit. Und der Heilige Geist wird mich verherrlichen und von mir nehmen. In der Mitte steht nun das Gleichnis vom Weinstock und von den Reben. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass das Johannesevangelium nimmt ja eine besondere Stellung ein. Ganz anders wie die drei sogenannten Synoptiker, Matthäus, Markus und Lukas, eine Sonderstellung einnimmt. Johannes berichtet nämlich nicht durchweg von den 3 Jahren der Wirksamkeit des Herrn Jesus, sondern Johannes schreibt ein Drittel seines Evangeliums, ja sogar knapp die Hälfte, von den letzten Tagen seines Lebens auf der Erde. Und so erfahren wir von Johannes alles das, was in den letzten Tagen des Herrn auf Erden geschehen ist. Und das sind die sogenannten Abschiedsreden. Der Herr hat seine Jünger noch einmal versammelt. Er geht mit ihnen ins Kidrontal. Wer schon einmal in Jerusalem war, der weiß, dass vor der großen Mauer von Jerusalem, der äußeren Mauer, das Kidrontal liegt, auf der anderen Seite der Ölberg. Man schaut vom Ölberg hinein nach Jerusalem und dazwischen liegt das Kidrontal. Und da ist der Herr unterwegs mit seinen Jüngern. Die Schrift sagt immer, er ging an einen Ort, wo er sich gerne mit seinen Jüngern aufgehalten hat. Und dieser Ort ist der Garten Gethsemane. Der liegt nämlich nicht in der Stadtmauer drin, sondern der ist außerhalb der Stadtmauer, gewissermaßen am Fuße des Ölbergs. Da ist der Herr mit seinen Jüngern versammelt. Und nun hat der Herr ein ganz großes Anliegen. Er sagt zum Beispiel zu ihnen: Ich hätte euch noch sehr, sehr viel zu sagen. Aber manches könnt ihr jetzt noch nicht erfassen. Aber ich möchte einmal so sagen: Eines liegt mir jetzt ganz besonders am Herzen, dass ihr das kennt. Es ist gewissermaßen mein Vermächtnis. Denn wenn ich jetzt nach Jerusalem gehe, dann werdet ihr alle an mir irre werden. Der Herr hat nämlich schon öfter versucht, wir kennen diese mindestens drei Leidensankündigungen, dass der Herr Jesus ihnen klipp und klar gesagt hat: Der Sohn des Menschen muss gefangen genommen werden, er wird geschlagen werden, man wird ihn verhöhnen und verspotten und zum Schluss wird man ihn ans Kreuz schlagen und dort wird er sterben. Und dann sagt er aber auch, er wird aber nicht im Tode bleiben, sondern er wird auferstehen am dritten Tage. Der Herr hat ihnen also wiederholt das vorausgesagt: Ich bin nicht immer bei euch, sondern ich werde euch jetzt einen Tröster senden. Und er sagt ja, wenn ihr mich liebt, dann freut euch darüber, dass ich jetzt einen Tröster sende, der in Ewigkeit bei euch bleibt. Ihr braucht also jetzt keine Angst zu haben, dass ich euch als Waisen zurücklasse, sondern ich sende euch den sogenannten Parakleten, der euch zur Seite steht und weiter für euch da ist in einer Weise, wie ich das ja gar nicht kann. Solange ich hier auf der Erde bin, habe ich doch die Erniedrigung des Fleisches angenommen und deshalb konnte der Herr Jesus in seinem irdischen Leben nicht überall gleichzeitig sein. Er konnte entweder bei dem einen Jünger oder bei den anderen Jüngern sein, aber er konnte nicht gleichzeitig bei allen Gemeinden sein. Er hatte sich doch bewusst erniedrigt und Fleisch angenommen und deshalb war er zum Beispiel auch manchmal müde. Er hat auch manchmal gegessen. Er sagt auch zu seinen Jüngern: Ruhet ein wenig, und er hat auch geschlafen, sogar einmal im Schiff, wo sie gesagt haben: Meister, willst du denn, dass wir umkommen? Wie kannst du jetzt im Schiff schlafen, wenn so ein Sturm da ist? Der Herr wusste, dass sie jetzt eine Hilfe brauchten. Und diese Hilfe hat er ihnen gegeben, den Heiligen Geist. Aber es heißt in der Heiligen Schrift immer wieder: Und sie erfassten es nicht. Und deshalb waren sie dann von Golgatha dermaßen überrascht, dass sie sagten: Jetzt ist alles zu Ende. Und ein deutlicher Ausdruck der Zustand der Jünger im erweiterten Kreis, das sind die Emmaus-Jünger. Die sagten, als ihnen der Wanderer begegnet: Bist du denn der Einzige, der nicht weiß, was in Jerusalem geschehen ist? Sie kannten den Herrn nicht, er hat sich von ihnen noch verborgen. Dann erzählen sie ihm die Geschichte von Jesus, dem Gekreuzigten. Und was sagen sie dann? Und wir hatten gehofft, dass er uns von der Macht der Römer erlösen würde. Wir hatten gehofft, dass er nun das Reich Gottes bringen würde und wir natürlich dann seine Minister würden. So. Aber sie glaubten es nicht, auch bei der Auferstehung glaubten sie zuerst nicht, dass das stimmen würde. Und deshalb waren sie so überrascht, dass es nachher nach Golgatha ging. Seht ihr, und wenn der Herr Jesus sagte: Ich gehe hinauf nach Jerusalem, dann war das etwas anderes, als was wir heute erleben dürfen. Ich war schon 5-mal in Jerusalem mit Freizeitgruppen und jedes Mal liegt eine ganz besondere Spannung an dem Programm, wenn es heißt, wir gehen morgen nach Jerusalem. Ihr Lieben, der Herr ist nach Jerusalem gegangen, um am Kreuz zu sterben. Und bevor er das getan hat, wollte er jetzt den Jüngern das Vermächtnis mitgeben. Und dieses Vermächtnis haben wir hier in Johannes 15 in dem Gleichnis vom Weinstock und von den Reben. Und dieses Vermächtnis heißt ganz einfach: Bleibet in mir, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber bevor der Herr eine Aufforderung an die Jünger stellt, und das macht der Herr immer so, gibt er ihnen zuerst einmal die wunderbare Verheißung: Ich bleibe in euch. Ich sende euch den Heiligen Geist. Und er wird in euch sein und bleiben und euch leiten und euch alles unterrichten, wird von dem Meinigen euch geben. Was heißt es nun, wenn der Herr sagt: Bleibet in mir? Nun, das bedeutet zuerst einmal, dass wir beachten sollen: Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Wir sollten also nie versuchen, hier die Sache umzudrehen. Wir sind nicht der Weinstock, sondern wir sind immer und bleiben immer die Reben. Der Weinstock ist der Herr und Gott ist der Weingärtner. Ich werde nachher noch etwas näher darauf eingehen. Nun hat aber der Herr auch in seinem Herzen noch eine ganz bestimmte Not. Er sieht nämlich dort den Weinberg bzw. die Weinstöcke und weiß: Ich gehe jetzt hinauf nach Jerusalem und werde für mein Volk Israel in erster Linie und dann für alle Menschen sterben. Und es hatte der Herr die ganz große Not in seinem Herzen, dass nämlich sein Volk Israel keine Frucht gebracht hat. Das Volk Israel hat versagt insgesamt. Das Volk Israel sollte Zeugnis geben von der Barmherzigkeit eines heiligen, ewigen Gottes. Und Gott hat einmal gesagt: Ich habe euch nicht auserwählt als mein irdisches Volk, weil ihr so vortrefflich seid. Oh nein, da gab es viel größere Völker als Israel. Ich habe euch auserwählt, weil ich euch liebe und an euch zeigen will, wie ich an meinen Geschöpfen handeln will, wenn sie auf mich hören und wenn sie mich als ihren Gott anbeten und mir gehorchen. Aber was hat Israel getan? Israel wurde hochmütig, hat sich natürlich weit über alle möglichen erhoben. Der strenge Jude nennt auch heute noch ohne jede Hemmung jeden, der ein Nichtjude ist, ein Hund. Dadurch der ungeheure Hass der anderen Völker: Was, ihr nennt uns Hunde, ihr minderwertiges Zigeunervolk? Und da war der Hass da. Wir können uns nicht vorstellen, wie der Hass zu der damaligen Zeit zwischen den Juden und zwischen den anderen Völkern war. Das wusste der Herr. Und in seinem Herzen musste er sagen: Israel hat den Auftrag nicht erfüllt. Es wird auf die Seite gesetzt. Sie haben ihn, er kam in das Seinige, aber die Seinigen nahmen ihn nicht an. Und nun wollen wir einmal versuchen, das Herz unseres Herrn etwas kennenzulernen, wenn wir aus Jesaja 5 folgenden Verse lesen. Die klingen fast so wie das hohe Lied der Liebe. Wohlan, ich will singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Lieben von seinem Weinberge. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fetten Hügel, und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben, und er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelter darin aus, und er erwartete, dass er Trauben brächte, aber er brachte Heerlinge. Nun, für die, die in der Biologie nicht so ganz genau Bescheid wissen, da geht es darum: Die Heerlinge, das sind sehr schöne grüne Gewächse aus dem Weinstock heraus. Die sehen sehr schön aus, aber sie bringen keine Frucht. Nun denn, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberge. Was war noch an meinem Weinberge zu tun, dass ich es nicht getan hätte? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben brächte und er brachte Herlinge? Nun, so will ich euch denn kundtun, was ich meinem Weinberg tun werde. Seinen Zaun wegnehmen, dass er abgeweidet werde, seine Mauern niederreißen, dass er zertreten werde, und ich werde ihn zugrunde richten. Er soll nicht beschnitten noch behackt werden, und Dornen und Disteln sollen in ihm aufschießen, und ich will den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn der Weinberg des Herrn der Heerscharen ist das Haus Israel, und die Männer von Juda sind die Pflanzungen seines Ergötzens. Und er wartete auf Recht, und siehe da, Blutvergießen, auf Gerechtigkeit, und siehe da, Wehgeschrei. Lieben, das hat sich buchstäblich erfüllt. Im Jahre 70 wurde Israel, die Jerusalem zerstört, und dann wurden die Juden fast 2000 Jahre auf der ganzen Welt zerstreut. Der Weinberg brachte keine Frucht. Der Weinstock war fruchtleer und deshalb wurde er hinweggetan. Das hat den Herrn sehr, sehr bewegt in seinem Herzen. Und jetzt sagt er, und jetzt pflanze ich gewissermaßen einen neuen Weinstock. Der Vater pflanzt ihn. Und jetzt bin ich der Weinstock und ihr seid die Reben. Und jetzt sagt der Herr, und jetzt erwarte ich und bin auch überzeugt, dass ihr jetzt Frucht bringen werdet. Ich werde euch beschneiden, damit ihr mehr Frucht bringt, und ich werde alles tun, was notwendig ist, damit jeder an meinem Leibe, jedes Kind Gottes nun fruchtbar werden kann. Und lieben, so ist es geschehen. Der Herr hat alles getan, was notwendig war, damit wir Frucht bringen können. Da würdest du dann sagen, das ist ja gut, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ihr Lieben, so einfach ist es nicht, dass der Herr sagt, ich werde diesen Auftrag an ein anderes Volk geben, Lukas 21, das Frucht bringt. Da meint er seinen Leib, da meint er seine Gemeinde. Er spricht nicht von jedem einzelnen Glied dieser Gemeinde, dass das von vornherein schon fruchtbar ist und bleibt. Nein, er fordert uns auf, als Glieder an diesem Leibe, dass wir jetzt das mitnehmen als das Vermächtnis, was er uns zu sagen hat. Und dann bin ich eben überzeugt, dass Johannes 15 nicht nur an die Jünger geschrieben ist, damit wir wissen, was er damals kurz vor Jerusalem den Jüngern gesagt hat, sondern der Heilige Geist will diese Worte in uns lebendig machen, dass auch wir erkennen, wir sollen Frucht bringen. Aber bevor er uns auffordert, gibt er uns dieses mutmachende Wort, ich bleibe in euch. Und weil ich in euch bleibe und meinen Heiligen Geist ausgießen werde in euren Herzen, deshalb werdet ihr Frucht bringen, wenn ihr in mir bleibet. Wenn ihr mir das abnehmt, wenn ihr das glaubt, dass ihr aus euch das nicht könnt, aber ich es in euch wirken werde, durch meinen in euch ausgegossenen Heiligen Geist. Seht ihr, und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Bleiben richtig lernen und verstehen. Wir haben gesagt, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist ist sehr, sehr wichtig. Aber ich möchte noch einmal daran erinnern, ihr wisst doch, dass im alten Bunde jeden Morgen neu das Brandopfer gebracht werden musste. Aber wie lange hat das Brandopfer angehalten? Das hat keine 24 Stunden gedauert, dann war das niedergebrannt. Und da mussten die Priester wieder am neuen Morgen neues Brandopfer bringen. So hatte es Gott angeordnet. Die Asche des letzten Brandopfers war für Gott nicht mehr zufriedenstellend. Sonst hätte er sagen können, bringt dieses Brandopfer einmal, dann habt ihr eure Ruhe, ihr Priester, dann kann ich euch entlassen. Nein, sie mussten jeden Morgen dieses Brandopfer neu bringen und die Asche, die da war, die musste entfernt werden. Was hat uns das zu sagen? Wenn wir dem Herrn dienen wollen, dann können wir nicht von den Segnungen, die wir gestern oder vorgestern oder vor 4 Wochen einmal bekommen haben, ausruhen und sagen, ich habe doch vor 4 Wochen mit dem Herrn geredet, da hat er mich gesegnet. Nein, es ist das Geheimnis des Heiligen Geistes, dass wir fortwährend erfüllt sein sollen mit dem Heiligen Geist. Also nicht nur einmal. Petrus wurde mehrmals mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und Gott will uns täglich neu mit dem Heiligen Geist erfüllen. Das heißt, in ihm fortwährend bleiben. Lieben, es ist natürlich ganz natürlich und es geht mir so und es geht euch auch so. Wenn wir jetzt eine Bibelwoche gehabt haben wie hier, ich hoffe, dass es so ist, dann werdet ihr jetzt heimgehen und sagen, ich habe wirklich aufgetankt. Ich habe, doch hoffentlich habt ihr das erlebt. Wir haben nicht nur über die Wirksamkeit des Heiligen Geistes gesprochen, sondern ich habe gemerkt, der Heilige Geist hat auch zu mir ganz persönlich gesprochen. Er hat den Finger auf manche Dinge in meinem Glaubensleben gelegt. Ich werde jetzt mit der Bibel ganz anders umgehen. Ich werde sie einmal wieder rausholen und lesen. Ich werde mein Gebetsleben unter diesem Gesichtspunkt einmal überprüfen und wieder treuer werden. Und dann nehmen wir alle möglichen Dinge uns vor. Und das ist auch gut so. Aber wie wird es in 6 oder 8 Wochen aussehen? Da müsst ihr nach 8 Wochen, wenn es rückwärts gegangen ist, eben wieder nach Felsengrund kommen. Und dann wird euch der Bruder wieder etwas sagen. Und so lassen wir uns gewissermaßen so immer wieder ein bisschen aufladen. Und nun, unser Bruder hat ja seine Erfahrung mit der Batterie gemacht. Er weiß ganz genau, das schönste Auto taugt nichts, wenn die Batterie leer ist. Ein Auto braucht eine Batterie. Und dann bin ich nun als Elektroingenieur, der ich 20 Jahre auf diesem Gebiet gearbeitet habe, also bestens im Bilde. Lichtmaschine, Batterie, das war unser Arbeitsgebiet. Ihr Lieben, wir neigen aber dazu, alle solche Batteriechristen zu sein. Ach, es sagt er, will er unbedingt modern werden, noch am letzten Abend. Nein, es ist aber tatsächlich so. Wir neigen dazu, uns aufladen zu lassen. Es gibt ja auch solche Freizeiten, die heißen Auftankfreizeiten. Da strömen die Leute wirklich ganz gut, ist ein gutes Mittel. Die sagen, jawohl, das ist was für mich, auftanken. Ich bin total leer, sagen manche, ich muss mal wieder auftanken. Dann kommen sie, dann werden sie aufgetankt. Aber sie bleiben nicht in dem, was sie jetzt gehört haben. Und das ist auch gar nicht so einfach. Ich muss euch einmal zu meiner Beschämung das sagen. Ich halte diesen Vortrag heute Abend nicht zum ersten Mal. Aber jedes Mal, wenn ich über das Thema Johannes 15 spreche, muss ich mir fragen, tust du eigentlich, was du jetzt deinen Geschwistern sagst, selber in deinem Glaubensleben? Ich bin nämlich genauso in Gefahr. Wenn ich jetzt nächste Woche vielleicht ein paar Tage frei habe, dann bin ich schon in der Gefahr, nicht mehr so viel zu beten, als wenn ich morgens und abends hier einen Dienst habe. Das liegt einfach drin. Da kommt der Garten, da kommt das Telefon, da kommt Besuch, da kommt diese und jene Verpflichtung. Und schon stelle ich fest, meine Stille war nicht mehr das, was es einmal war. Und da muss ich auch lernen, bleiben in ihm, damit ich Frucht bringe. Und deshalb sollen wir keine Batteriechristen sein, sondern Oberleitungschristen. Ach, liebe Zeit, was ist denn das? Oder wir können sagen, elektrische Züge sollen wir sein. Keine Dampflok. Dampf wollen wir keinen machen. Krach auch nicht, Dreck auch nicht. Es gibt ein Verkehrsmittel, was nahezu 100%ig ist. Und das ist die elektrische Lokomotive. Die macht nicht so sehr viel Krach, Die stößt keine Giftstoffe aus, wie das Auto das tut. Oder Elektrowagen ist genauso günstig. Aber so ein elektrischer Zug, der hat nur eine einzige Bedingung zu erfüllen. Der hat Motoren. Die Motoren, die laufen 24 Stunden rum. Man bringt eine richtige Elektrolok nicht kaputt, normalerweise. Nur eines muss geschehen. Der Oberleitungsdraht, der muss immer an der Oberleitung sein. Und wenn der auch nur so ein Stück entfernt ist, da bleibt der Karren stehen, da nützt alles Fluchen nichts. Die Maschine bleibt stehen, die läuft nicht. Warum läuft sie nicht? Weil die Verbindung nach oben unterbrochen ist.